Wir hören die Worte, die Jesus vor seinem Leiden und seinem Sterben beim Abendmahl zu den Jüngern gesagt hat. Mich hat herzlich verlangt, dies Opferlamm mit euch zu essen, ehe denn ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich bete. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn für uns hergegeben, damit wir Vergebung empfangen. Du hast ihn auch zum Herr und Heiland erhoben, damit wir am Leben bleiben und Anteil überkommen am Leben unter deiner Herrschaft. Die Strafe ist auf ihm gelegen, dass wir Frieden bekommen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dir bekennen wir unsere Schuld, jeder für sich. Das eine, Herr, fehlt uns. Die heilige, die große, die ungeteilte Liebe dir gegenüber, unseren Mitmenschen, alt und jung gegenüber den Leidenden, von unseren Geschwistern und in aller Welt. Wir bitten dich um Vergebung von unserer Schuld und lass uns das Licht von deiner Vergebung und von deiner Gnade leuchten. Lass deine Liebe zum Durchbruch kommen, damit sie von Mensch zu Mensch Versöhnung schafft. So verherrliche deinen Namen jetzt, wo wir unter deinem Wort sind und überall, wo sich deine Gemeinde versammelt, am heutigen Tag und darüber aus. Amen. Wir hören aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 21. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 18 bis 21.
Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber und Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn setzt.
Wo der Petrus die Worte in seinem Brief geschrieben hat, hätte er vielleicht daran denken müssen, wie er viel früher noch zusammen mit dem Johannes von Jesus beauftragt, das Passafest für Jesus und die anderen Jünger vorbereitet hat. Mit wenigen Worten hat Jesus sie beauftragt, sie sollen das Passa vorbereiten. Das hat etliches an Arbeit bedeutet. Um ein Lamm als Passalamm zu bekommen, hätte Petrus zusammen mit dem Johannes müssen in Jerusalem zum Tempel, um dort ein männliches, fehlerloses Tier zu kaufen und anschliessend den Priester zum Opfer zu bringen. Zur Zeit von Jesus hat es schätzungsgemäss etwa 250.000 Juden gegeben, die jährlich zum Passafest nach Jerusalem gekommen sind. Am Tempel haben die Priester alle Hände voll zu tun gehabt, bei so vielen Opfern. Sie haben eine Art Feriensperre gehabt, dass jeder Priester hätte können und müssen mithelfen. Wenn wir einmal annehmen, dass jeweils ein Lamm für etwa 12 Personen, vielleicht eine Familie, eine Grossfamilie, geopfert worden ist, dann sind wahrscheinlich etwa 20'000 Lämmer geschlachtet worden. Und wenn jedes Lamm etwa 4 Liter Blut hatte, so sind es wohl um die 80'000 Liter Blut gewesen, wo Jahr für Jahr im Tempel in Jerusalem ab Passa geflossen sind. Die Menge Blut ist wohl deutlich zu sehen gewesen, vermutlich auch zu schmücken. Die Passa-Vorbereitung hat bei jedem, der mal dort war, bleibende Erinnerung hinterlassen. Auch beim Johannes und beim Petrus, wo er viel Jahre später den eingangs zitierten Abschnitt geschrieben hat, hat er sich vielleicht wieder daran erinnert. Ich lese es nochmal. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und Jesus hat beim Einsetzen vom Abendmahl im Ausblick auf sein Sterben gesagt, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Er, Jesus, der Christus, der Messias, ist das neue Lamm. Und im Hebräerbrief 9,26 lesen wir, nun aber, am Ende der Zeiten ist er, Jesus Christus, ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden der vielen wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht wegen der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Der Petrus als Jünger von Jesus und als Apostel, wie auch der Paulus, bezeugt gemeinsam, dass das schreckliche Leiden von Jesus, wo man besonders am Karfreitag, aber nicht nur an dem Tag bedenkt, ein Ziel hatte. Unsere Erlösung, deine, meine Erlösung, Rettung, deine und meine Rechtfertigung vor Gott, dem Vater, durch das Opfer von Jesus Christus. Es ist gewisslich wahr und ein teures, wertes Wort, dass Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Der Petrus bezeugt, der Paulus bezeugt, was Christus gewirkt hat, dortmal, nachdem Jesus in der Nacht, wo er verraten worden ist, das Brot genommen hat und den Kelch, und anschliessend den Weg rausgeht hin zu seiner Verhaftung. Er geht, er, der Einzige, der ohne Sünde war, und gibt sich hin. Wir lesen den Bericht über den Tod von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, ab Vers 45.
Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen nahm schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, gingen in die Stadt und erschienen dort vielen Leuten. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Viele Frauen aus Galiläa waren mit Jesus zusammen nach Jerusalem gekommen. Sie hatten für ihn gesorgt und jetzt beobachteten sie das Geschehen aus der Ferne. Unter ihnen war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Joses, sowie die Mutter der beiden Zebedäus-Söhne Jakobus und Johannes. Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er hieß Josef und war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Pilatus befahl, diese Bitte zu erfüllen. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte ihn in das Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Dann wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging fort. Maria aus Magdala und die andere Maria waren auch dabei. Sie blieben beim Grab sitzen.
Jesus hat seine Jünger 3 Jahre lang gelehrt und unterrichtet. Schon aus alttestamentlichen Schriften hat man erahnen, lernen, vorausgesehen, dass zwischen dem, was mit dem Josef und seinem Verkauf nach Ägypten und dem vom Jona 3 Tage im Fischbuch zu sehen war, ein Hinweis ist, eine Parallele ist auf das, wo Jesus wird ähnlich erleben. Jetzt ist es also so weit gewesen. Jesus ist auf bestialische Art und Weise verraten, verhöhnt, verurteilt, verlacht, angespeuzt, abgeschlagen und an das grässliche Folterwerkzeug namens Kreuz genagelt worden. Jesus ist jetzt tot. Und auch für die Jünger ist damit scheinbar alles klar gewesen. Die Hoffnung auf das Reich von Gott, die Erwartung und die Erfahrung von Gottes Gnade beendet. Wenn man heute mit Menschen über den Tod von Jesus redet, so ist das meistens kein Problem, über seinen Tod zu reden. Denn es ist nicht erstaunlich, dass Menschen sterben. Einige ein bisschen früher, andere ein bisschen später, die einen unerwartet und andere nach langer Leidenszeit. Wir können in dieser Welt und Zeit gut davon reden, dass Jesus gestorben ist. Wir können von Jesus reden, dass er aufopferungsvoll ein Leben geführt hat als Vorbild. Zum Beispiel seine Art, wenn er mit ausgrenzten Menschen umgegangen ist, mit Samaritern, mit Zöllnern, mit Sündern und mit Frauen. Irgendwie ist er revolutionär gewesen für seine Zeit, sagt man manchmal. Es hat wohl viel Verwunderliches im Leben von Jesus gegeben, ja sogar richtige Wunder, zumindest in den Augen der Betrachter. Das Einzigartige, das Besondere ist nicht sein Tod gewesen, auch wenn der noch so grausam und schrecklich war. Viele Menschen schon sind grausam und schrecklich gestorben. Nicht einmal, dass er sein Leben gelassen hat, sein Blut vergossen hat, ist das Besondere. Es haben auch schon andere Menschen ihr Leben gelassen für ihre irgendeine Überzeugung. Das alles, und mag es noch so schrecklich erscheinen, ist in einer Welt, wie wir leben, ganz normal gewesen und immer noch. In einer Welt, wo Gewalt und Tod herrscht. Diese Ansicht teilen viele Menschen mit uns bis heute, dass der Tod von Jesus zwar schrecklich, aber irgendwie doch auch normal ist. Dass es auch darum heute nicht mehr grosses Aufsehen braucht und gemacht werden muss, weil ja schon viele Menschen, sogar gute, in Anführungszeichen, ihr Leben haben müssen lassen. Das Besondere liegt also nicht, oder vielleicht um euch nicht zu fest zu provozieren, nicht nur in seinem Sterben, sondern das Besondere ist das, was auf sein Sterben folgt. Wir hören nochmal, was der Matthäus berichtet, Kapitel 27, Abvers 62.
Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die Hohepriester und Pharisäer zu Pilatus und sagten: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer einmal behauptet hat, 3 Tage nach meinem Tod werde ich auferweckt werden. Lass darum das Grab bis zum 3. Tag bewachen, sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen jedem, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das aber wäre ein noch größerer Betrug. Ich will euch eine Wache geben, antwortete Pilatus. Tut, was ihr für richtig haltet, und sichert das Grab. Da versiegelten sie den Stein und stellten Wachtposten auf. Als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben, und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein vor dem Grab beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachtposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigen, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen, und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten.
Dreimal werden die Frauen Maria von Magdala und die andere Maria im Bericht erwähnt. Ich muss lachen, wie es dreimal heisst und die andere Maria. Mindestens die zwei Frauen haben mit eigenen Augen gesehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass man Jesus in ein neues jüdisches Felsengrab hineingelegt hat und ihn beerdigt hat und dass er am 3. Tag, am Sabbat, wo sie zum Grab gerannt sind, zum Jesus einzubalsamieren, ihn dort nicht gefunden haben. Sie haben ihn nicht können finden. Warum? So grausam der Tod von Jesus auch war, so normal ist doch sein Tod gewesen, denn Menschen müssen sterben. Aber umso grossartiger, umso einzigartiger ist doch seine Auferstehung. Sie, die Frauen, haben gedacht, dass Jesus tot war. Und sie haben sich, obwohl sie Jesus immer wieder gehört haben, von seinem Sterben zu reden und von seiner Auferstehung, haben sie sich's nicht vorstellen können, dass Jesus nach seinem Tod anders wäre wie alle anderen, nämlich eben tot. Aber sie findet ihn nicht. Warum? Er ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Wäre er nicht auferstanden, so würde man an dieser Stelle, wo Jesus begraben worden ist, heute eine Gedenkstätte haben, eine Grabstätte, ein Grabstein, vielleicht ein Gedenkstein, so wie es vielerorts gibt für bekanntere und berühmtere Leute. Es wird vielleicht ein goldiger Sarg dort sein, mit seinen Gebeinen, so wie man die sterblichen Überreste bestaunen kann, zum Beispiel von ägyptischen Pharaonen. Wir könnten zwar ein paar Blumen an die Stätte herlegen, wo er gestorben ist, oder zu seinem Grab bringen. Vielleicht sogar ein Originals oder ein nachgeahmtes Kreuz berühren. Aber wäre er noch dort, gäbe es keine frohe Botschaft, kein Evangelium. Es gäbe zwar Botschaft, dass einer sein Blut für uns vergossen hat, aber kein Evangelium, wo der Sieg von Jesus über Hölle, Tod und Teufel bezügt und bestätigt. Dass er von den Toten auferstanden ist, das ist für viele Menschen so schwierig zu glauben und anzunehmen. Denn das ist das Komplizierteste von unserem Glauben, dass Jesus auferstanden ist, weil es menschlich nicht möglich ist. Jesus ist auch nicht irgendwo nur ein Gedanke oder eine umschwebende Seele. Nein, er ist wahrhaftig, leibhaftig auferstanden. Die Maria und die andere Maria haben das gesehen, dass Jesus auferstanden ist. Sie, die ihn gesehen haben, wenn er tot am Kreuz gehangen ist. Sie, die gesehen haben, dass man tot ins Grab gelegt hat. Sie haben ihn nicht gefunden. Warum? Weil er auferstanden ist und lebt. Das ist das, was unser christliches Glauben ausmacht. Das ist das, was unser Leben in dieser Zeit und für die Ewigkeit verändert. Es gibt kein Evangelium ohne die wahrhaftige Auferstehung von Jesus Christus. Im 1. Korintherbrief denkt Paulus intensiv über das nachher und ich lese aus Kapitel, es ist glaube 1. Korinther Kapitel 15, ich habe es gerade nicht aufgeschrieben, es tut mir leid. 1. Korinther, ich glaube Kapitel 15 ist es ab Vers 16. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie alle in Adam sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt. Jesus wird da von Paulus als Erstling von der Auferstehung genannt. Damit knüpft Paulus an ein Geschehen an, wo bereits im Alten Testament ein Hinweis auf die Auferstehung von Jesus könnte sein. Denn in biblischer Zeit wie auch heute sind folgende drei jüdische Feste aufeinander gefolgt. Als erstes das Passa. Das Passa als Fest der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Am Tag darauf hat das siebentägige Fest von der ungesäuerten Brot angefangen. Der Surteig als ein Symbol für die Sünde wird weggetan, ist besittigt in Jesus. Und am ersten Tag, wo auf Passa folgt, am ersten Wochentag, wo auf das Passa folgt, ist das Fest von der Erstlingsfrucht gefeiert worden. An Passa hätte man nicht können Gott Gaben und Ernte Garbe einsammeln, um in den Tempel zu bringen. Aber am ersten Tag nach Passa hat man das gemacht. Am ersten Tag nach Passa oder und nach dem Sabbat. Am ersten Tag, also nach dem Sabbat, ist nach jüdischem Brauch das Fest der Erstlingsfrucht. Der erste Tag nach jenem Sabbat ist der erste von der neuen Woche. Frühe Morgen, wo die Frauen zum Grab gerannt sind und Jesus nicht gefunden haben. Der Auferstehungstag von Jesus fällt auf den Viertag der Erstlingsfrucht. So verstehen die messianischen Juden im Fest der Erstlingsfrucht im Alten Testament schon einen Hinweis auf Jesus als Messias, der auferstehen wird, als Erstling der Toten. Auf das nimmt der Paulus Bezug. Die Erstlingsfrucht steht für alles Nachfolgende. So wie es mit der ersten Frucht passiert, soll alles Nachfolgende passieren. Wie Christus so verstanden ist, sollen auch alle die, die im Glauben an ihn leben, mit ihm auferstehen. Erinnert ihr euch, wie Maria von Magdala wollte Jesus berühren nach seiner Auferstehung? Jesus wies sie zurecht und sagt Folgendes: Rühre mich nicht an. Vielleicht ist das auch von dieser Erstlingsfrucht zu verstehen. Denn die erste Frucht gehört zuerst und ausschließlich Gott. Da haben die Menschen kein Anrecht, kein Zugriff. Es gehört allein Gott. Und Jesus sagt der Maria: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ein Hinweis vielleicht: Maria, ich als Erstling von der Verstandenen gehöre zuerst Gott. Das Erste ist für Gott, der Vater, reserviert. Das Nachfolgende aber wird ganz bestimmt ebenso folgen und auferstehen. Wir müssen als Christen nicht vom Erstlingsfest reden, wenn wir auf die Ostern zugehen. Wenn wir die Auferstehung von Jesus feiern. Vielleicht und hoffentlich. Nicht nur gerade dann, wenn es im Kalender steht. Warum wir im Deutschen das Fest von der Auferstehung mit Ostern bezeichnen, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Einmal so sagt es der Duden. Neuliegend aber ist, dass das Wort Ostern eine Wortwandlung ist von einer heidnisch-babylonischen Göttin Eostera, wo man in germanischer, heidnischer Zeit verehrt hat. Eine Göttin von der Morgenröte. Möglicherweise, vermutlich, geht unser Name Ostern zurück auf das Götzenfest von Heiden zur germanischen Zeit zu Ehren von dieser Göttin von der Morgenröte. Nur in der deutschen und englischen Sprache bezeichnet man den Tag mit Ostern, während andere germanische Sprachen die Bezeichnung übernehmen, wo an Passa anknüpft, wo auf Passa zurückgeht. Die Osterferien, die Osterhase, die Ostereier werden wohl weiter so heißen. Aber sind wir uns doch bewusst, was wir feiern? Das Fest von der Auferstehung, als wo Jesus als Erstling von den Toten auferstanden ist. Es wird eine Zeit kommen, wo jeder Mensch, sofern Jesus nicht vorher wird wiederkommen, wo jeder Mensch wird sterben. Jeder Mensch wird eines Tages auch auferstehen. Jene Menschen, die ohne Christus gelebt haben, zum Gericht und zur ewigen Gottesferne. Weil sie selber bestimmt, selbst gerecht, selbst erlöst gelebt haben und das von Gott nicht zählt. Nur wer Christus bestimmt, Christus gerecht, wiedergeboren durch sein Wort und sein Geist ist, wird zum ewigen Leben in der Herrlichkeit und in der Gegenwart von Jesus auferstehen. Ach, dass wir doch das erkennen, umkehren und uns von Jesus verändern lassen. Wer in Christus wiedergeboren ist, wird leben, weil er es im Glauben angenommen hat. Mit Christus wird er auferstehen, weil Christus wahrhaftig auferstanden ist als Erstling. Wenn also der Tag einmal wird kommen, wo man unser Leib in die Erde legt, wo man unsere Hülle beerdigt, so gilt doch dem, wo mit Christus gelebt hat, das Wort. Er ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Er lebt, sie lebt. Er wird auferstehen, sie wird auferstehen, weil Christus auferstanden ist. Und als Angehörige von jemandem, der verstorben ist in Jesus Christus, von jemandem, der im Glauben an Jesus gestorben ist, werden wir zwar Blumen am Grab ablecken. Wir werden vielleicht einen Moment innehalten an einem Gedenkstein namens Grabstein. Aber du wirst dort den Mensch, der in Jesus Christus gelebt hat und gestorben ist, nicht dort finden. Denn Christus ist auferstanden. Du wirst ebenso mit ihm auferstehen. Jesus lebt, mit ihm auch du. Warum? Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich schließe mit ein paar Zielen aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 13. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen über die, die da entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Warum? Er ist auferstanden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Hilf uns, durch deine sieghafte Auferstehung aus unserer Glaubenslosigkeit zu zuversichtlichem Glauben, aus unserer Hoffnungslosigkeit zu freudigem Hoffen und aus unserer Lieblosigkeit zur tätigen Liebe. Send uns als Bote von deiner Auferstehung in die Welt hinein. Du, wo das Leben selber bist, mach uns zu deinen Zeugen. Und so stellen wir uns unter den Segen durch einigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir gehen weiter in die Gewissheit, dass du uns erkauft und erlöst hast und zum Ziel kommst. Der Friede von Gott, wo höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Bis dass wir uns wieder sehen oder bis dass Jesus Christus wird wiederkommen. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.